1. September 1939. Vor 65 Jahren begann offiziell der Zweite Weltkrieg. Deutsche Rundfunkstationen übertrugen eine Rede Adolf Hitlers, in der er ganz klar sagte:
Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Heute wissen wir, dass Hitler den Einmarsch in Polen befohlen hat. Und es eben nicht so war, dass polnische Soldaten mit dem Krieg begonnen haben. Der 1. September 1939, auch ein anderes Dokument, ein Ermächtigungsschreiben, trägt dieses Datum. Adolf Hitler, Berlin, den 1. September 1939. Reichsleiter Buhler und Dr. Med Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmen der Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbare Kranken bei kritischer Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Gezeichnet Adolf Hitler. Ein Gnadentod ist doch eine gute Sache, liebe Hörer. Nein, ist es nicht. Denn dieses Schreiben ist der Beginn eines der schlimmsten Verbrechen des Dritten Reiches. Jetzt ist der Weg frei für die Lehrmeinungen von Karl Binding und Alfred Hoche, welche sich die Nationalsozialisten zu eigen machen. Jetzt ist der Weg frei, um unnützes Leben zu beenden. Binding und Hoche veröffentlichten schon im Jahre 1920 ein Buch mit dem Titel »Die Freigabe der Vernichtung unwerten Lebens«. Die Rechtsprechung hat nicht die Pflicht, folgende Leben weiter zu schützen. Erstens, die zufolge Krankheit oder Verwundung unrettbar Verlorenen, die im vollen Verständnis ihrer Lage den dringenden Wunsch nach Erlösung besitzen und ihn in irgendeiner Weise zu erkennen gegeben haben. Zweitens, die zweite Gruppe besteht aus den unheilbar Blödsinnigen. Einerlei, ob sie so geboren oder etwa wie die Paralytiker im letzten Stadium ihres Leidens so geworden sind. Sie haben weder den Willen zu leben noch zu sterben. Alfred Hoche schreibt gar von Ballastexistenzen, welche gegenüber dem Ganzen an Bedeutung verlören. Doch nicht Binding und Hoche haben die Thematik der unnützen Existenzen erfunden. Bereits zur Zeit der Industrialisierung, Ende des 19. Jahrhunderts, entstand die Feststellung: Lebensunwertes Leben nützt nicht der Gesellschaft, sie belastet diese. Es ist nicht brauchbar. Soll lebensunwertes Leben dennoch auf Kosten der übrigen Gemeinschaft weiterleben dürfen? Es wurde sich die Frage gestellt: Wer ist denn nun lebenswert, für die Gemeinschaft brauchbar? Derjenige, der zum Beispiel die folgenden Fähigkeiten besaß: Pünktlichkeit, Leistungsgleichmäßigkeit, Unterdrückung persönlicher Besonderheiten, Kalkulierbarkeit und die Bereitschaft zum reibungslosen, monotonen Funktionieren. Die anderen, die diese Fähigkeit nicht besaßen, wurden in öffentliche Einrichtungen eingewiesen. Es wurden Altersheime, Pflegeheime, Waisenhäuser, Kindergärten, Idiotenanstalten, Arbeitshäuser, Gefängnisse und Irrenanstalten errichtet. Dieser sozialdarwinistische Gedankengang setzte sich fort und wurde auch in Mein Kampf von Hitler sowie ausführlicher von Binding und Hoche dargestellt. Dass dieses Gedankengut auf fruchtbaren Boden fiel, zeigt alleine schon die Geschichte der Kindereuthanasie. Am 18.08.1939 wurde eine Meldepflicht für missgebildete Kinder bis zum Alter von 3 Jahren für Ärzte und Hebammen eingeführt. Die erfassten Kinder wurden auf spezielle Stationen des Reichsausschusses zur wissenschaftlichen Erfassung erb- und anlagebedingter schwerer Leiden, den sogenannten Kinderfachabteilungen, verlegt. Teilweise sogar ohne Einwilligung der Eltern. Die Tötung dieser lebensunwerten Kinder erfolgte durch Morphiumhydrochloral, Luminal oder einfach durch Nahrungsentzug bzw. einseitiger Ernährung. Ab Kriegsbeginn, vor 65 Jahren, dem 1. September 1939, begann die Erfassung und Sammlung der in den Augen der NS-Diktatur lebensunwerten Menschen. Seit Juli 1933 war das Reichsgesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses verkündet. Nach diesem Gesetz sollen Schwachsinnige, Schwerbehinderte, Blinde und Taube unfruchtbar gemacht werden. Ganz im Sinne der Rassenhygiene, die nicht-arischen, also nicht perfekten Menschen auszurotten. Das Zwangssterilisationsgesetz löste eine Denunzierungswelle aus. Erbgesundheitsgerichte entschieden, zumeist ohne den Betroffenen überhaupt gesehen zu haben, über Anträge zur Unfruchtbarmachung. In Fließbandarbeit wurden die Anträge behandelt. Meist hieß es nach wenigen Minuten schon, der oben genannte Proband ist unfruchtbar zu machen. Dann setzte die Euthanasie ein. Karl Brandt, einer der Ärzte, welche von Adolf Hitler zur Gnadentoderteilung ermächtigt wurde, begann mit dem organisierten Ermorden. Organisiert von einem Berliner Haus, der Tiergartenstraße 4, wurde die Aktion gestartet. Später wurde daher auch nicht mehr von Euthanasie, sondern von T4-Aktion gesprochen. 10.072 Menschen mit Behinderungen wurden in einem Keller in Hadamar in der Zeit von Januar 1941 bis August 1941 durch Gas ermordet. Der letzte Weg führte eine Treppe hinunter in den Keller. Dort standen zwei große Krematoriumsöfen, wie sie später auch in den Vernichtungslagern aufgebaut wurden. 50 bis 60 Personen wurden in den kleinen, 14 Quadratmeter großen Duschraum geschickt. Kaum einer realisierte, dass nun die letzten Minuten ihres Lebens begonnen hatten, denn es strömte kein Wasser, sondern Kohlenmonoxid aus den Duschköpfen. Der Tod kam langsam. Übelkeit, Sehstörungen, Herzstörungen, Schwindel und da sie langsam bemerkten, was wirklich geschah, auch Erregung machte sich dort breit. Nach etwa einer Stunde wurde das Gas wieder abgelassen und durch Frischluft ersetzt. Die sogenannten Brenner hatten die Aufgabe, die ineinander verkrampften Leichen auf einen Schienenwagen zu legen. Die meisten wurden in die Krematoriumsräume geschoben. Einigen der Toten wurden aber im Sezierraum zu Forschungszwecken zuvor das Gehirn entnommen. Heute sind diese Kellerräume Bestandteil einer Gedenkstätte. Es gab auch noch weitere T4-Vernichtungsanstalten. Auf Burg Grafeneck, südlich von Stuttgart, wurden 9.839 Menschen ermordet. In Brandenburg an der Havel 9.772. In Bernburg an der Saal 9.375. In Hartheim bei Linz in Österreich 18.269. In Sonnenstein bei Pirna 13.720. Insgesamt bis zum Ende der offiziellen T4-Aktion im August 1941 war es die Bevölkerung einer Kleinstadt, nämlich über 71.000 Menschen, welche ermordet wurden. Beendet wurde diese offizielle T4-Aktion durch eine engagierte Predigt des Münsteraner Bischofs Clemens August Graf von Gallen in St. Lamberti zu Münster am 3.8.1941. Er sagte unter anderem, wenn man den Grundsatz aufstellt und anwendet, dass man den unproduktiven Mitmenschen töten darf, dann wehe uns allen, wenn wir alt und altersschwach werden. Wenn man die unproduktiven Mitmenschen töten darf, dann wehe den Invaliden, die im Produktionsprozess ihre Kraft, ihre gesunden Knochen eingesetzt, geopfert und eingebüßt haben. Wenn man die unproduktiven Mitmenschen gewaltsam beseitigen darf, dann wehe unseren braven Soldaten, die als Schwerkriegsverletzte, als Krüppel, als Invaliden in die Heimat zurückkehren. Wenn einmal zugegeben wird, dass Menschen das Recht haben, unproduktive Menschen zu töten, und wenn es jetzt zunächst auch nur arme, wehrlose Geisteskranke trifft, dann ist grundsätzlich der Mord an allen unproduktiven Menschen, also an den unheilbar Kranken, den arbeitsunfähigen Krüppeln, den Invaliden, der Arbeit und des Krieges, dann ist der Mord an uns allen, wenn wir alt und altersschwach sind und damit unproduktiv werden, freigegeben. Dann braucht nur irgendein Geheimerlass anzuordnen, dass bei den Geisteskranken erprobte Verfahren auf andere Unproduktive auszudehnen ist. Dass es auch bei den unheilbar Lungenkranken, bei den Altersschwachen, bei den Arbeitsinvaliden, bei den schwerkriegsverletzten Soldaten anzuwenden ist. Dann ist keiner von uns seines Lebens mehr sicher. Irgendeine Kommission kann ihn auf die Liste der Unproduktiven setzen, die nach ihrem Urteil lebensunwert geworden sind. Und keine Polizei wird ihn schützen, kein Gericht seine Ermordung ahnden und den Mörder der verdienten Strafe übergeben. Wer kann dann noch Vertrauen haben zu seinem Arzt? Vielleicht meldet er den Kranken als unproduktiv und erhält die Anweisung, ihn zu töten. Offiziell wurde das Euthanasie-Programm schließlich als beendet erklärt. Doch insgeheim lief es weiter. Jetzt nicht mehr durch Ermordung mit Gas, sondern durch Gabe von Medikamenten oder durch Nahrungsentzug. Es sollten bis zum Kriegsende noch über weitere 80.000 Menschen ermordet werden. In Hadamar befindet sich, ganz in der Nähe der Gedenkstätte, der Friedhof, auf dem die damals Ermordeten begraben wurden. Ein schmaler Weg aus Steinplatten führt über den Friedhof. Vorbei an Grabsteinen, welche die großen Weltreligionen symbolisieren, hin zu einer Gedenkstele. Mensch, achte den Menschen, steht dort geschrieben.